Mainframe. What the heck? Der Enterprise Transformation Podcast mit Heidi Schmidt von PKS, Tobias Leicher von IBM und immer wieder spannenden, wechselnden Gästen aus der Mainframe-Community.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Folge 96 des Mainframe What the Heck Podcasts mit der Heidi und dem Tobi. Hi Tobi.
Hallo zusammen. Heute mal wieder mit Gast. Ja, wir haben heute einen Einblick in das, was wir sonst nicht so kennen. Wir reden ja meistens über Mainframes, sondern heute reden wir mal über Research. Und das Research aber nicht so Mainframe-Research, sondern wirklich Corporate Research bei der IBM. Da freue ich mich, dass der Oliver Otto bei uns dabei ist. Und der sitzt in Rüschlikon, unserem europäischen Research-Labor. Und da freue ich mich, dass du da bist. Hallo Oliver.
Hallo Heidi, hallo Tobi.
Ja, schön, dass du da bist. Und vielleicht magst du so ein paar Worte über dich sagen, weil normalerweise fragen wir immer, wie bist du zum Mainframe gekommen? So rum können wir nicht fragen. Wir können aber fragen, wie bist du zu uns gekommen? Wir haben dich, als wir mit Kunden zusammen in Rüschlikon waren, ja getroffen. Und waren einfach so total angetan von dieser Atmosphäre, glaube ich, auch, die man so im Research hat. Wie bist du denn zu Research gekommen? Wird man geboren als der Researcher oder ist das vielleicht auch manchmal ein lustiger Zufall, wie oft beim Thema Mainframe? Da sind die Leute ja auch oft einfach durch Zufall beim Mainframe.
Na, vielen, vielen Dank für die Einladung. Und es ist immer spannend, mit euch zusammenzuarbeiten bei unseren Veranstaltungen mit Kunden, die dann Rüschlikon zusammen durchführen konnten. Ja, wie bin ich zur IBM oder zur Mainframe gekommen? Manchmal sind Wege dann doch anders, als man sie mal geplant hat. Ich bin von der Ausbildung her Wirtschaftsingenieur mit der Fachrichtung Technische Chemie. Habe in einem Beratungsunternehmen angefangen, PricewaterhouseCoopers, und bin über eine Akquisition zur IBM gekommen, obwohl ich eigentlich mit Rechnern nicht allzu viel am Hut hatte. Und bin mittlerweile 25 Jahre da. Weil die IBM und insbesondere auch in den unterschiedlichen Bereichen der IBM zu arbeiten, nämlich Research und auch Corporate-Funktionen sehr, sehr spannend ist.
Okay, spannend. Du bist also ein Beute-IBMer. Und als du dann quasi zu uns kamst, da hast du uns eben schon verraten, bist du eigentlich über den HR-Bereich irgendwie nach Research gerutscht. Ja, wie war das so? Wie ist dieser Zusammenhang da entstanden?
Also ich war in meinen beiden Ausbildungslinien, auf der einen Seite technischer Chemiker, damit kann man nicht allzu viel anfangen in der Welt hier, in der ich war, nämlich im Beratungshaus. Und das Zweite war, dass ich in der Betriebswirtschaftssparte war ich spezialisiert auf Human Resources. Und da zu der damaligen Zeit recht viel HR-Projekte, Transformationsprojekte stattgefunden haben, bin ich so stark in der Beratung eingesetzt worden, intern als auch extern. So und war verantwortlich, als die PricewaterhouseCoopers Consulting und die IBM zusammengegangen ist, für die Integration der deutschen Mitarbeiter in die IBM. Da war ich zuständig, dachte, ach ja, ein Jahr bleibe ich vielleicht. Aus dem Jahr sind über 25 Jahre geworden, weil es einfach sehr, sehr spannend ist.
Wahnsinn. Und jetzt, also vielleicht, ich glaube, das ist so für das, was wir uns ja eigentlich alle immer gar nicht so richtig vorstellen können, so als Produktentwickler, das kennt man immer noch, wenn man mit IT zu tun hat. Aber was macht man so als Researcher? Ich habe eben schon gefragt, ist man da so Daniel Düsentrieb-mäßig, man kommt morgens rein, erfindet irgendwas, kriegt ein Patent, eine Field-Medaille oder einen Nobelpreis. Wie läuft so Corporate Research überhaupt? Wie kann man sich das vorstellen?
Das ist sehr spannend oder klasse, wenn man morgens reinkommt und am Nachmittag gleich einen Nobelpreis bekommen könnte. Das wünschen sich natürlich alle. Und die Geschichte, wie einer unserer Nobelpreise, wir haben ja Ende der 80er Jahre zwei Nobelpreise in Rüschlikon gewinnen können. Die Kollegen, die den gewonnen haben, haben das übrigens bei einem Fußballspiel erfahren. Die haben gespielt gegen eine andere Mannschaft und dann hieß es auf einmal, ihr habt den Nobelpreis gewonnen. Und das war natürlich ein unglaubliches Erlebnis. Aber zurück zu deiner Frage, wie kann man sich das vorstellen? In Rüschlikon sind wir verantwortlich für die Innovationsentwicklung der IBM. Das sind die Innovationen, die dann technologisch in unsere Produkte fließen. So, die Kollegen und Kolleginnen sind, muss man sich so vorstellen, wir haben am Standort Rüschlikon ungefähr 400 Mitarbeiter, dass die in ihren entsprechenden Feldern mit den Kollegen zusammen in Rüschlikon, aber auch weltweit zusammenarbeiten und dann die Forschung entsprechend vorantreiben. Ist es Daniel Düsentrieb? ich glaube, die Zeiten von Daniel Düsenfried sind ein bisschen vorbei, weil wir natürlich für IT-Innovation stehen. Und somit ist die Bandbreite schon in den Bereichen, nämlich was wir nennen Future of IT, entsprechend festgezurrt. Und da sind die Kollegen und Kolleginnen unterwegs.
Und das heißt, wenn ihr sagt, ihr macht so Innovationsentwicklung, was sind so Themen, die euch da im Moment so umtreiben? Ich nehme an, also das ist ja immer auch, wenn wir auch über die Produkte nachher reden, ist das ja immer sowas, meistens die Sachen, die wir heute benutzen, waren ja in Research the Hot Fuzz quasi 10 Jahre zuvor. Ja, also kann man sich natürlich auch die Atmosphäre da ein bisschen anders vorstellen. Da redet man dann nicht über das, was ist, sondern über das, was wird. Und was ist da so euer State of Mind im Moment? Was ist das, was so richtig heiß und interessant in Research ist?
Absolut. Also im Research Lab sind wir verantwortlich, auf der einen Seite diese Innovationspipeline zu generieren, die in unsere Produkte und in unsere Services und Technologien fließen. Das ist der eine Part. Der andere Part ist, dass wir aktiv für die Zukunft des Computing stehen wollen und dieses auch entsprechend vorantreiben. Und wie man sich das vorstellen muss, ist, dass wir in der Regel, die Kolleginnen und Kollegen, die Technologien versuchen zu erforschen, die erstmal nicht spezifisch für eine Industrie gedacht sind, sondern genau wie du sagst, Tobi, man hat im Prinzip so Ideen, wo sich das Ganze hinentwickelt, und diese Innovationen oder diese Ideen werden jedes Jahr auch entsprechend strukturiert erarbeitet, indem man die Forscher fragt, indem man unsere Kunden fragt, wo geht denn das Ganze hin? Und dann weltweite Research Management, so Fokusthemen, die dann für ein Jahr erforscht werden, definieren. Und dieser Outcome dieser Forschungsthemen fließt dann ein in die weitere Innovationsentwicklung, die wir vorantreiben. Und ja, du hast recht. Also wir haben neulich mal so alte Charts uns angeguckt, was wir denn predicted, also vorhergesehen haben. Und da standen so Dinge wie das Internet oder Cloud und all sowas. Natürlich mit anderen Begriffen und somit sehr, sehr spannend. Und wenn du jetzt fragst, wo geht's denn jetzt hin? Und ich glaube, das war ja so ein bisschen die Richtung. Dann geht's darum, dass wir uns anschauen, wie schnell entwickelt sich das Ganze denn? Und ich glaube, für alle Hörer und Hörerinnen ist es schon interessant zu sehen, wie die IT-Technologie sich derzeit entwickelt. Also nehmen wir die künstliche Intelligenz. Ich glaube, da sind wir alle sehr überrascht gewesen, wie schnell sich das kontinuierlich weiterentwickelt. Und wir erforschen die Teile, die man dazu sozusagen braucht, wie man sich das Portfolio der Technologie in der Zukunft vorstellt. Und es sind insbesondere der Bereich der künstlichen Intelligenz, der Cloud, dann Grundlagenforschung, also Semiconductor, weil das ist unser Business, und als neues Paradigmum, wie man rechnen kann, natürlich Quantum. Mhm.
Genau. Oliver, wir haben ja hier im Podcast oft Mainframer oder Personen auch, die sich in dem Mainframe-Kontext bewegen, und da geht es immer viel eben auch um Generationswechselthemen und wie gelingt es uns, so die Erfahrung von langjährigen Experten mit dem, was junge Leute mitbringen, zu verbinden. Und so wie du jetzt gerade berichtet hast, kommt mir total der Gedanke, wie läuft denn das im Research-Umfeld ab? Was bedeutet das für euch, Erfahrung aus der Vergangenheit zusammenzubringen mit, weil ihr habt ja wahrscheinlich auch Generationswechselthema, mit jungen Leuten. Kannst du dazu was teilen? Wie macht ihr das? Oder findet das ist das bei Research ganz anders?
Nein, absolut. Also erstmal, wenn wir nochmal auf die Nobelpreise gehen, ist ja interessant gewesen, dass es jeweils ein Tandem war, ein erfahrener Kollege und ein jüngerer Kollege in beiden der Fällen. Okay. Und du hast recht, also aus unserer Sicht ist diese Diversität, man spricht ja immer von Diversity, aber da ist nicht nur Gender Diversity gemeint. Also auf der einen Seite unterschiedliche Altersgruppen oder Kulturgruppen, sehr, sehr wichtig. Wir legen zum Beispiel Wert darauf, dass wir Kolleginnen und Kollegen von derzeit über 40 unterschiedlichen Nationalitäten haben. Und der Hintergrund ist da, dass wir alle die IT oder die Chemie oder Mathematik gelernt haben, aber alle in einem unterschiedlichen Kontext. Und diese unterschiedlichen kleinen Facetten, die einzubringen und zu diskutieren, die bringen uns entsprechend viel weiter und auch das Thema, was du angesprochen hast, also die Kollegen, die mit viel Energie und Elan Dinge bewegen wollen auf der einen Seite und die erfahrenen Kollegen, die sagen können, guck mal, das und das funktioniert vielleicht ganz gut, ist ein tolles Tandem und funktioniert ausgezeichnet. Die älteren Kollegen zum Beispiel geben dann auch ihr Wissen an Universitäten weiter, also teachen oder betreuen PhD-Arbeiten und ziehen den Nachwuchs gleich wieder rein. Also es funktioniert ausgesprochen gut.
Finde ich cool, oder Tobi? Weil wir ja auch so das Thema haben, dass immer sich so anhört, als ob diese Qualität in der Zusammenarbeit zwischen erfahrenen und jungen Leuten irgendwie, manchmal hat man das Gefühl, das ist nur so ein Mainframer-Thema. Aber ich finde es jetzt toll, dass ihr auch in Research sagt, genau das macht eigentlich die Qualität aus, dass man das auch lernt in diesen gemischten Teams, eben über Altersgrenzen und natürlich auch Erfahrungsschatzgrenzen hinweg. Aber jeder bringt einen wertvollen Beitrag ein. Ja.
Und ich denke, diese Neugier, was Neues zu schaffen, es zu verbessern. Und es ist ja, wenn wir uns die Mainframe auch anschauen, kontinuierliche Weiterentwicklung. Da wollen wir ja hin. Und das passiert sehr, sehr gut, wenn man unterschiedliche Facetten, Ideen, Erfahrungsräume zusammenbringt.
Und ich meine, da hast du natürlich was Spannendes angesprochen. Gell? Also ihr seid ja, ihr entwickelt ja jetzt quasi kein Produkt. Ne? Es macht es vielleicht auch manchmal einfacher, so bei diesem Generation-Ding, gell? Weil eigentlich gehört einem ja dann nichts so wirklich. Das ist ja auch ein Unterschied für vielleicht zur Produktentwicklung. Da ist das irgendwie meine Stammdatenverwaltung, ja, und die hat man über 40 Jahre entwickelt, sondern wahrscheinlich auch jeder Researcher hat natürlich so sein Spezialgebiet, aber es ist eben nicht dieses eine Ding, was man da weitergibt, sondern es ist ja so ein kontinuierliches, kontinuierliche Revolution. Ja. Also ständig schmeißt man wieder was weg, guckt irgendwas neu an von einer anderen Seite, dass man da natürlich einfach eine ganz andere Beziehung zu Themen entwickelt, aber dann natürlich auch irgendwie am Ende was produziert, was, wie du ja sagst, dann auch wieder Input ist, vielleicht für die nächste Stufe, dann wieder der echten Developer, die dann sagen, okay, das finden wir jetzt interessant und das müssen wir jetzt irgendwie produktieren. Ja, und das finde ich auch mal so aus meiner Sicht, so mit ein bisschen Distanz da drauf gucke, so ein Researcher ist immer alles ganz einfach. Ja, ein Researcher machen wir einfach noch ein Projekt und das ist gar kein Problem. Und dann gibt's halt die harte Welt der eher Development-Leute, die dann denken, oh Gott, das muss man jetzt für 20 Jahre supporten und so. Und den Research, wir halten das mal ein halbes Jahr am Leben. Wahnsinn, das ist ja Ewigkeit, ja, dass da natürlich auch verschiedene Mentalitäten dann wieder aufeinanderprallen, aber eben auch genau wie du sagst, dass daraus viel entstehen kann, weil eben diese verschiedenen Freiräume auch existieren, wo der andere vielleicht den nicht hat.
Ja. Und also Tobi, das ist noch ein tolles Stichwort. Also ich habe ja, oder wir haben ja angesprochen, dass wir uns kennengelernt haben bei Kundenveranstaltungen. Und unsere Researcher, die finden das ganz toll, wenn die auch bei diesen Kundenveranstaltungen dabei sein können. Und dann von den Kunden zum Beispiel direkt lernen, was denn funktioniert und was die Kunden sich anders wünschen. Und diese Ideen, diese Rückkopplung fließt dann oft in der Zusammenarbeit, genau wie du es gesagt hast, mit unseren Development-Kollegen und den Researchern ein. Also das ist eigentlich ein geschlossener Kreislauf und das finde ich ganz toll.
Ja, und gibt es denn so aktuelle Themen, die jetzt aus Rüschlikon zum Thema Mainframe dann eben doch so Impulse geben oder wo ihr auch sagt, ich weiß es ja, aber erzähl doch mal, was ihr dort speziell auch die letzten Jahre jetzt im Kontext Mainframe nah gemacht habt.
Absolut. Ich meine, Mainframe steht für Resilienz, Sicherheit, Agilität und hinter den Themen stehen natürlich auch Innovationen und Entwicklungen, die aus Rüschlikon kommen. Also wenn wir jetzt Sicherheit nehmen, die CryptoCard waren Kollegen entsprechend beteiligt aus Rüschlikon, natürlich mit den Kollegen dann aus Böblingen, die das entsprechend dann auch umgesetzt haben. Die ganze Thematik, die jetzt gerade ja aufkommt mit Quantum Safe Encryption, ist ein Riesenthema, was sehr stark aus den Laboren Rüschlikon getrieben wird. Und dann natürlich auch das Thema Performance Acceleration. Also wie können wir immer schneller werden, wo wir aus Richicon wesentliche Facetten zur IBM-Z-Technologie dazugeben konnten. Das hört nicht auf. Also bei uns ist es immer so, nach der Z ist vor der Z. Die Kollegen sind schon wieder dabei, die nächste Generation dort zu erforschen und insbesondere, was man weiter und besser machen kann, und Leistungsoptimierung, Skalierbarkeit, Sicherheit, jetzt gerade mit den neuen Schwerpunktthemen, ist ein Riesenthema. Also von daher, die Mainframe ist bei uns auch stark verankert.
Ich glaube, das ist ja auch ein spannender Punkt, so wenn man sich so vor Augen hält. Wir zeigen das ja ab und zu schon mal auch auf Veranstaltungen oder für Kunden, dass im Prinzip immer drei Mainframes in der Entwicklung sind. Jetzt haben wir ja gerade einen released. Das heißt, jetzt ist das N+1, N+2 schon wieder weitergesprungen. Ne? Und dass wir diesen nächsten Mainframe, der da jetzt als nächstes kommt, jetzt haben wir gerade die Z17 rausgebracht, gehen wir mal davon aus, unser Naming wird nicht total verrückt, die Z18, die ist dann für Research schon fast ja eigentlich kalter Kaffee und langweilig, ja, weil wir haben gleichzeitig auch noch die N+2, also die Maschine, die dann vielleicht mal 19 heißen kann, in der Entwicklung, in der eher groberen Entwicklung. Da ist dann wahrscheinlich der aktive Wissensübergang, und das richtig Spannende ist dann schon die für uns dann die Z20, die dann da vielleicht noch kommen kann, wo man ganz viele Entscheidungen jetzt aus Research getrieben treffen muss. Wie ist die Technologiegröße, ja, also wie groß können, also wie können die Lichter, wie können die Silizium-Transistoren, welche Größe können die noch haben? Das ist 2 Nanometer, gehen wir noch kleiner, haben wir 3D-Artefakte und so, die ihr dann natürlich auch weltweit in den verschiedenen Research-Laboren ja mit unseren Entwicklern dann diskutiert. Und dass man da wirklich diese 3 Zyklen hat, ja, wobei Research, denke ich, beim Zyklus 2 und 3 wichtig ist. Und der Entwicklung dann so im Zyklus 1 natürlich aktiv das Produkt entwickelt und 2 diesen Übergang treibt zwischen dem, was habt ihr in Research rausgefunden und wie können wir das jetzt in ein Produkt, das wir irgendwie supporten müssen, überbringen. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz spannend, weil sich viele Kunden das ja vielleicht so gar nicht so vorstellen, sondern die sagen, ja, die Researcher, die machen das halt heute und morgen ist das im Produkt, sondern dass das natürlich eine echt lange Planungshorizontzeit hat, in der man Sachen sich entwickelt. Und dann kann man im Gegenteil ja auch sagen, ich habe eben gefragt, was heute für euch spannend. Telum damals, das große Thema KI, wenn man jetzt dann sagt, okay, eine Mainframe-Entwicklung 3 Jahre, man geht 9 Jahre zurück, ne, da hat ja kein Mensch, also war ja 2000 Telum, die Z16 2001, glaube ich, 2002. Wenn man dann 9 Jahre zurückgeht, da 2013, da hat eigentlich keiner so groß über den KI-Hype gesprochen. Ne? Das war ja noch weit, weit vor dem Transformer und so. Und das ist dann schon, finde ich, spektakulär, wenn man sich das so überlegt. Da sitzen in Richicon Leute, die überlegen sich, was könnte cool sein in 10 Jahren. Und dann haben sie auch noch oft recht, wie du sagst. Ne? Das finde ich total beeindruckend.
Und was man noch berücksichtigen muss, ist, dass man mittlerweile, weil die Technologien sich alleine schon so stark weiterentwickeln, dass man das gesamte Spektrum im Blickfeld haben muss. Also unsere Idee von Research ist, dass die Technologien eher kombiniert werden in der Zukunft. Also nehmen wir uns die Quantentechnologie. Quantentechnologie stellen wir uns vor im synergetischen Zusammenspiel mit dem klassischen Computing und der künstlichen Intelligenz. Also so ein Data Center in der Zukunft kann durchaus so aussehen, dass wir da eine Mainframe-Technologie drin haben für die Workloads, ergänzt durch entsprechende KI-Engines und auch eine Quantum-Engine on top. Das ist so ein bisschen, was wir als Quantum-Centric Supercomputing sehen, wie die Zukunft entsprechend aussehen kann. Und das finde ich so spannend, also auch zu sagen, das ist der Vorteil von der Technologie. Und wie du es angesprochen hast, Tobi, wir wissen bei bestimmten Technologien, dass wir Probleme haben, dort in der Zukunft noch massive Weiterentwicklungen durchführen zu können, dass man das dann ergänzt durch weitere Technologien und diesen Gesamtscope im Auge behält. Das finde ich mega spannend. Heidi, zurück zu dir, weil du hast die Frage gestellt. Ich meine, da brauchst du genau die Leute, die Erfahrung haben, die unterschiedliche Disziplinen bespielen können. Und dann im Zusammenspiel, glaube ich, kann man solche Entscheidungen treffen.
Ja, ich fand das jetzt super, wie du das auch angedacht hast und das Bild so richtig rund wird jetzt eben, vor allem also aus einer Sicht von der IBM. dass eben auch im Mainframe-Kontext noch total viel aus aktueller Forschung auch mit einfließt, ja, und dass das quasi jetzt nichts ist, was irgendwie so ein stabilized Universum ist bei der IBM, sondern eben auch an euch ganz eng und integrativ angebunden ist. Jetzt mit Blick auf die Uhr müssen wir, glaube ich, schon in die Zielgerade abbiegen für unseren Podcast heute, dass wir das Zeitbudget unserer Hörer nicht überstrapazieren, wobei die, wenn die beim Laufen sind oder beim Radeln, dann können die ruhig auch ein bisschen länger sich noch bewegen. Das schadet wahrscheinlich gar nicht, genau. Trotzdem, glaube ich, biegen wir in die Zielgerade ein, Tobi, und da bist du ja immer derjenige, der uns das hier doch moderiert.
Genau, Oliver, damit die Gäste noch am meisten Zeit haben, vor allen Dingen, wenn sie nicht wissen, was sie erwartet, das verraten wir ja nie vorher, machen wir eine kleine Abschlussrunde mit dem, was wollen wir unseren Zuhörern noch so mitgeben, was haben wir auch heute gelernt, also es ist natürlich meistens Heidi und ich, die was lernen, ihr das mitbringt, ihr wisst das ja meistens schon, aber was ist noch sowas, was man vielleicht auch im Gespräch einfach noch entwickelt hat, was könnte spannend sein? Und damit du noch ein bisschen Zeit hast zum Nachdenken und nicht sofort hier on the spot stehst, fängt die Heidi an, ich mache das Mittelfeld und dann den letzten Schuss im Podcast, der ist dann dir überlassen quasi. Also Heidi, was war für dich heute nochmal spannend?
Also tatsächlich war so das, was sich im Gespräch dann auch bei mir halt die Frage entwickelt hat, ja, wie machen das eigentlich denn die Research-Leute mit diesem Generationswechsel? Weil uns der ja, wie gesagt, im Mainframe-Umfeld gerade extrem beschäftigt, uns da auch viele Fragezeichen gibt und viele vermeintlichen Sorgen. Und von daher fand ich es total cool, wie du das auch vorgestellt hast, Oliver, wie ihr das bei Research macht und auch sehr klar aussagt, dass genau dort eigentlich der Kick-out drin liegt, wenn es eben gelingt. Und das hat natürlich auch was mit Team-Setting und was tue ich auch als Führungskraft wahrscheinlich dafür, um ein Umfeld zu schaffen, dass das halt auch fruchtet. Also das war jetzt für mich heute nochmal wirklich richtig inspirierend, da einfach den Blick aus dieser doch manchmal sehr engen Mainframe-Glocke oder Blase auszuweiten und zu sehen, ja, im Research-Umfeld ist es genauso wichtig wie bei uns in der Mainframe-Welt. Tobias, gab es bei dir auch noch was Neues?
Also ich fand tatsächlich auch, als ich dann genau anschließend darüber nachgedacht habe, was vielleicht auch der Unterschied ist, dass wir wirklich, wie oft ja bei Produkten, so sehr gebunden sind an so ein Thema und das ist mein Baby. Und dass das vielleicht auch so ein Geheimnis ist, dass man, wenn man das nicht so hat, dann ist man vielleicht auch nicht so verbissen an seiner Idee und dass dieses ab und zu schon mal den Blick öffnen, vielleicht auch mal ab und zu was anderes machen, einem da natürlich so ein bisschen vor vielleicht so schützt, gell, dass man so zu sehr so drauf ist, dass man vielleicht manchmal so vor lauter eigenem Wald die Bäume nicht mehr sieht und dass ich das echt spannend finde, wie man das auch für sich selber vielleicht verhindern kann, gell, dass man nicht betriebsblind wird. Vielleicht darf der ein oder andere Hörer sich das auch mal überlegen. Wie schafft man das, dass man nicht zu sehr in seinen Ways ist und dann übersieht, dass das andere einem auch Wert bringen kann? Und dass das vielleicht das ist, woran wir alle arbeiten müssen, wenn wir dann manchmal sagen, wie können wir den Mainframe-Nachwuchs gewinnen. Oliver, wie ist bei dir? Was ist für dich noch spannend gewesen?
Ja, ich glaube, in der Diskussion wurde nochmal recht deutlich, Technologien, auch wenn sie älter sind, müssen nicht gleich abgeschafft werden, sondern wenn man das schafft, dauert immer wieder kontinuierliche Weiterentwicklung und Impact, Mehrwert zu generieren. Denn es gibt Technologien, die eben Jahrzehnte überdauern, wie die Mainframe oder auch eine Tape Storage Solution. Und das finde ich spannend. Und Wissenstransfer, weil du das angesprochen hast, Heidi, finde ich spannend, dass das ein Thema eigentlich in allen Bereichen ist. Und das ist, wenn der Mainframe der Fall ist, ist es in anderen Technologien genauso. Und ich glaube, sein Skill up to date zu halten und immer zu nachzudenken als Hörer, als Hörerin, was kann ich denn machen, um interessant für meinen Arbeitgeber zu bleiben. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt.
Super, dann nehmen wir doch alle was mit von heute und hoffentlich unsere Zuhörer auch. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, vor allem bei dir, Oliver, für deine Zeit heute und auch beim Tobias wieder fürs Dabeisein und freue mich, wenn wir uns in welchem Setup auch immer wieder in Rüschlikon sehen. Ihr habt ja wirklich eine tolle Location. Man spürt da richtig so dieses Research-Feeling.
Also jeder Campus, gell?
Ja, schöner Campus, genau. Sehr relaxte Menschen. Und eine ganz eigene Atmosphäre. Von daher auch nochmal die Aufforderung an alle Zuhörer, wer noch nicht dort war, schaut, welchen Event ihr dort euch vielleicht mal gönnen könnt und dorthin geht. Es lohnt sich auf jeden Fall. Dann Dankeschön an alle und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Mainframe. What the heck? Der Enterprise Transformation Podcast. mit Heidi Schmidt von PKS, Tobias Leicher von IBM und immer wieder spannenden, wechselnden Gästen aus der Mainframe-Community.